Willkommen auf der EduCouch. In den nächsten Folgen wollen wir mit euch auf große Weltreise gehen. Wir wollen wissen, wie in anderen Ländern mit dem Coronavirus umgegangen wird. Wie funktioniert Unterricht und Bildung unter diesen Bedingungen? Diese und andere Fragen stellen wir international und sprechen mit Menschen vor Ort. Mit dabei sind Journalistinnen und Journalisten, EdTech-Expertinnen und EdTech-Experten, Bildungsnerds, Dozentinnen und Dozenten, Professorinnen und Professoren, Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter aus 8 verschiedenen Ländern. In dieser Folge mit Nico Bösinger aus Ho Chi Minh Stadt. Vielen Dank an Cornelsen für die Unterstützung dieser Folge.
Hi Nico, Grüße nach Ho Chi Minh City. Wie geht's dir?
Ja, hallo Benjamin. Erstmal danke für die Einladung zu dem Gespräch. Ja, mir geht's soweit gut. Danke.
Ich stelle dich mal unseren Hörern kurz vor. Du bist Lehrer an der deutschen Schule Ho Chi Minh City. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, seid ihr schon seit etwa 10 Wochen, also seit Mitte Februar, unterrichtet ihr schon komplett online und seid quasi auf diesem Thema Homeschooling oder Distanzunterricht unterwegs. Mhm. Und so das zweite Rechercheergebnis, was mir so irgendwie untergekommen ist, ist generell, dass Vietnam auch als einer der Länder gilt, die weltweit das Thema Coronavirus auch am besten gemanagt haben, im Sinne von, dass es sehr, sehr wenig Corona-Infizierte gibt und ich glaube auch noch gar keinen Corona-Toten. Und über das ganze Thema Homeschooling in Vietnam an deiner Schule, aber auch vielleicht können wir auch ein bisschen über das Land selber sprechen, würde ich gerne im Gespräch mit dir darauf eingehen. Ja. Und zum Warmwerden die erste Frage, wie war das denn vor 10 Wochen, also ein bisschen eine Zeitreise zurück, ja schon ein paar Monate jetzt zurück, wie war das damals, wie du also von Moment normaler Präsenzunterricht auf Homeoffice, wie sieht seitdem dein Alltag aus und wie ist das damals vonstatten gegangen?
Ja, gute Frage. Also das ist jetzt schon ein paar Wochen her, als wir begonnen haben mit unserem IGS Online, also IGS, International German School. Naja, also wie war das? Wir waren ja eigentlich in den Ferien, da war ja Mondneujahr, also TET heißt es hier, Mondneujahrfest. Und das ist dann hier immer eine große Sache, weil alle frei haben und normalerweise dann auch alle reisen und alle unterwegs sind. Naja, und man wusste halt aus China schon, naja, okay, da geht's rund, ist so ein Virus im Anmarsch und Vietnam hat ja im Norden eine große Grenze mit China. Naja, und dann kam dann relativ am Ende von den TET-Ferien, kam dann sozusagen das offizielle Dekret von den vietnamesischen Behörden. Okay, die Schulen bleiben jetzt erstmal geschlossen. Dann hieß es noch, ja, Verlängerung der TET-Ferien und so. Und das war dann so, dass wir, also die erweiterte Schulleitung, wir haben uns dann relativ schnell zusammengesetzt und haben uns überlegt, okay, was können wir tun, was haben wir? Und das ging dann auch relativ fix. Also der erste Tag war dann noch ganz viel Konferenzen und Treffen und schauen, was geht und überhaupt. Und dann eigentlich am Dienstag ging es dann bei uns gleich mit IGS Online los. Also das heißt, wir haben dann in Klassen 4 bis 10, also 10 ist jetzt gerade unsere höchste Klasse, haben wir dann begonnen, eigentlich fast nach Stundenplan wirklich Online-Unterricht zu geben. Erst mit Meet, mit Google Meet, weil wir davor schon die Google Suite for Education verwendet haben im Unterricht. Und das war für die Schüler dann relativ easy, weil sie mit ihrem Gmail-Account da einfach reingekommen sind. Mittlerweile sind wir aber auf Zoom, weil es einfach anwenderfreundlicher ist und weil es ein paar Tools hat, die für den Unterricht einfach sinnvoller sind und ja, besser geeignet sind.
Ja. Du hast ja jetzt erzählt, dass ihr komplett quasi den Unterricht abdeckt seitdem online. Mhm. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Im Sinne von, macht ihr tatsächlich den Unterricht dann als Videokonferenz? Mhm. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie das konkret so eine Unterrichtsstunde aussieht oder wie der Tag so strukturiert ist?
Ja, also wir haben erstmal am Anfang haben wir natürlich Stundenpläne, extra Stundenpläne dann entworfen, die sich natürlich an unseren normalen Stundenplänen erstmal orientieren. Das heißt, wir haben die Hauptfächer, also Deutsch, Mathe, Englisch und dann, wir haben einen Schwerpunkt auf die Naturwissenschaften, also Biochemie und Physik. haben wir dann auf jeden Fall, ja, wie du sagst, also wirklich eins zu eins im Zoom-Meeting oder dann erstmal mit Google Meet, aber dann jetzt mit Zoom. Also wirklich, die Stunde geht los, die Schüler betreten mein Google Meet. Also jeder Lehrer hat sozusagen sein digitales Klassenzimmer. Die Schüler kommen dann, man begrüßt sich und man hat dann wirklich die Unterrichtsphasen, die man normalerweise im Präsenzunterricht auch hat. Also das heißt, man hat einen Einstieg, man hat eine Erarbeitungsphase und dann am Ende hat man halt wieder irgendwie, was weiß ich, Festigung, Resümee, Verabschiedung, wie auch immer. Also wirklich, Präsenzunterricht nur versucht, das Ganze digital irgendwie zu wuppen.
Spannend. Wie funktioniert das und wie sind da deine Erfahrungen im Sinne von so diesem 1:1 Videopräsenzunterricht? Funktioniert das? Also ich meine, ich stelle mir das so vor im Sinne, ich weiß nicht, wie groß eure Klassen sind, aber sind dann die ganzen Schüler auch sichtbar und tritt man mit denen, hat man dann auch echte Interaktion mit denen über Zoom?
Also mit Meet, das war eben der Nachteil bei Meet. Bei Meet sieht man, glaube ich, immer nur maximal 4 Schüler oder 5 Schüler und der Rest verschwindet, den muss man dann immer extra anklicken. Das ist natürlich dann in der Action, geht es natürlich dann teilweise verloren. Das ist bei Zoom der Vorteil, dass man sozusagen wirklich alle in der Galerie hat. Man kann auch, man hat ein Whiteboard, auf das man schreiben kann. Man kann Daten spiegeln, also man kann alle möglichen Sachen zeigen. Man kann die Arbeitshefte und die Bücher einscannen und kann dann genau gucken, wo man ist. Kann es mit einem Stift auch markieren, kann was dazu schreiben. Wie gut funktioniert das? Also wir haben ja uns entschieden, dass wir mit der 4. Klasse da beginnen. In Klasse 1, 2, 3 läuft es ein bisschen anders. Da gibt es dann eher so Kleingruppen und so, wobei wir auch immer mehr wirklich Online-Unterricht machen. Nicht nur über Google Classroom, wo sich die Kinder dann ihre Aufgaben abholen. Aber eben von Klasse 4 bis Klasse 10 dann wirklich digitaler Unterricht im Klassenzimmer. Am Anfang ist es natürlich erstmal, ja, also es gibt Probleme zu Hause, klar. Also es gibt technische Probleme zu Hause, Headset, Laptop, kein Handy und so weiter, ruhiger Arbeitsplatz und das Ganze dann unter Anbetracht der Corona-Situation, wo natürlich jeder irgendwie angespannt ist und keine Ahnung, dann auch teilweise in Quarantäne zu Hause ist, also die ganze Familie zu Hause macht Homeoffice. Mhm. Das braucht natürlich seine Zeit, man muss sich da einspielen, auch als Lehrer. Wir sind da aber relativ gut eingestellt, also wir haben einen EdTech-Coach, wir haben ICT-Lehrer, wir haben noch extra einen IT-Fachmann, der bei uns in der Schule ist. Also wir sind da relativ gut aufgestellt. Was Digitalisierung angeht, also von dem her, es war jetzt kein harter Einstieg, es war relativ weicher Einstieg. Natürlich arbeiten wir dann mit Tools, also mit Meet und mit Zoom, mit denen wir jetzt davor noch nicht gearbeitet haben, aber die Kinder wissen, wie so dieser digitale Unterricht sich anfühlt. Also es ist jetzt kein komplettes Neuland für die Schüler und für uns Lehrer. Das hat es uns natürlich definitiv leichter gemacht.
Ja, das ist echt ein meilenweiter Unterschied, glaube ich, zu den meisten deutschen Schulen. Also ich habe auch mit ein paar deutschen Lehrern über das Thema gesprochen und da habe ich das Gefühl, dass das, dann seid ihr da auf jeden Fall eine komplette Ausnahme im Verhältnis dazu. Also auch mit dieser Art des Umgangs oder auch des Wechsels da, glaube ich, war das da häufig deutlich härter, der Umstieg. Du hast ja auch so ein bisschen Einblick auf andere Schulen im Land. Mhm. Seid ihr da eine komplette Ausnahme, weil ihr ja auch seid eine Privatschule, oder?
Ja.
Genau.
Private Trägerschaft, ja.
Genau, also ist es dort, ist es in anderen Schulen komplett anders oder sind die ähnlich digital fit und auch ausgerüstet und ausgestattet und auch kompetent, solchen Unterricht zu machen?
Also das ist ganz unterschiedlich. Das ist, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Also da gibt es eine relativ große Spannbreite von es passiert gar nichts. Also die Schule ist zu und es passiert gar nichts. Das sind dann meistens vietnamesische Public Schools, ja, wo erstmal gar nichts passiert ist. Dann hat man natürlich ganz viele internationale Schulen, wie jetzt zum Beispiel die deutsche Schule, also die IGS. Da hat man große amerikanische Schulen, da hat man kanadische Schulen, französische Schulen, also australische Schulen, whatever. Die haben natürlich auch ganz andere Facilities und natürlich auch ganz andere Voraussetzungen. Also ähnlich jetzt zur deutschen Schule, wobei, was ich jetzt so mitbekommen habe, waren wir die Ersten, die wirklich nach Stundenplan versucht haben, den Unterricht zu wuppen. Ich weiß, dass andere Schulen das teilweise dann auch über Google Classroom gemanagt haben. Also es gab dann sozusagen keinen digitalen Präsenzunterricht, dass die Leute dann wirklich im Zoom oder im Meet sind. Ist natürlich so, das geht ja jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, es geht ja jetzt schon ein paar Wochen und da muss man sich natürlich auch nach der Decke strecken. Und das sind natürlich dann andere internationale Schulen gerade nachgezogen, die dann peu à peu auch digitalen Unterricht angeboten haben. Ich meine, man ist Dienstleister und man muss ja natürlich auch gucken, dass man jetzt auch sich nach der Elternschaft orientiert und natürlich auch den Kindern. Also es kann ja nicht sein, dass die Kinder dann auf einmal, also ne, man hat die Möglichkeiten und kann man nicht einfach sagen, gut, die Kinder sind jetzt zu Hause und lernen nichts für was weiß ich wie viele Wochen. Das ist ja dann irgendwann auch ein Problem. Es ist mittlerweile, was ich mitbekommen habe, bei den vietnamesischen Schulen, die machen dann Videos und die werden dann übers Fernsehen gezeigt, ähnlich zu China. Also ich kenne das auch aus China. Da hatte man dann wirklich so einen Bildungssender oder irgendwas und da ist den ganzen Tag sind dann irgendwelche Videoclips gelaufen von Sprache, Geografie bis hin zu Bewegung oder was. Das ist dann nicht interaktiv, sondern eher so Lernfernsehen. Das passiert teilweise jetzt hier in Vietnam bei den Public Schools auch. Wobei, wir haben ja auch Vietnamesisch an der Schule. Also wir müssen auch Vietnamesisch geben und haben auch Vietnamesischlehrer bei uns an der Schule, die dann auch Videoclips gedreht haben für vietnamesische Schulen, die dann auch verwendet haben. Also wir stellen das auch online auf was weiß ich, Facebook, Instagram, whatever, auf unserer Internetseite, stellen wir das dann zur Verfügung und das sind dann so kleine so Lerneinheiten, so Lernclips, komplett auf Vietnamesisch, auch jetzt im Hinblick auf die Abschlussprüfung in der 10. Klasse. Da hat unser Vietnamesischlehrer ein Konzept erstellt und ja, da haben wir auch versucht, ein bisschen irgendwie was für die Community zu machen.
Spannend. Kannst du dir erklären, woran es liegt, dass Vietnam bisher so erfolgreich den Coronavirus bekämpft hat, an welchen Maßnahmen das lag?
Ja, also das ist ja mittlerweile, glaube ich, ist es ja wirklich ein international diskutiertes Thema. Also ich kriege das in den Amerikanern, also habe ich letztens einen Artikel, Washington Post, die sich damit beschäftigt haben, mit dem Thema, warum jetzt Vietnam in Südostasien so wenige Fälle hat und jetzt Indonesien und sogar Singapur und Korea und Japan, da gehen ja die Fälle jetzt nach wie vor drastisch hoch. Wenn man sich die Situation jetzt in Vietnam anschaut, es gab ja eine erste Welle, da gab es dann laut den offiziellen Zahlen, also ja, offizielle Zahlen, gab es dann knapp 20 Fälle. Die kamen alle mehr oder weniger aus China ins Land, wie auch immer. Und dann war für 2 Wochen war dann Ruhe, da war dann nichts mehr. Das ist wie gesagt jetzt schon ein paar Wochen her. War dann schon Anfang des Jahres. Also in China ist es ja im Dezember schon losgegangen in Wuhan. Und ja, das Interessante war ja dann auch, ich habe mit meinen Freunden dann geskypt in Deutschland und die haben auch gesagt, naja, China, Vietnam, irgendwo Virus, klar. Ne? Also hier in Deutschland, da passiert sowas nicht und das ist ja wie so eine Grippe und nichts Schlimmes. Und also ganz interessant, wie sich jetzt innerhalb von diesen Wochen das jetzt komplett gedreht hat. Also nach dieser ersten Welle war dann eben 14 Tage nichts. Und dann hat Vietnam auch so ein Programm, das heißt dann, dass die ganzen Vietnamesen, die im Ausland studieren und arbeiten, dass sie zurückkommen sollten nach Vietnam möglichst. Und da haben sie auch Flüge organisiert und wie auch immer. Ja, und da haben ein paar Vietnamesen haben halt dann den Coronavirus aus Europa wieder mitgebracht. Also das heißt, da war dann der Hotspot war ja dann letzten Endes Ischgl, Tirol, und das hat sich ja dann verteilt in ganz Europa. Und naja, und die kamen dann aus Europa und haben dann den Coronavirus wieder mitgebracht. Das war dann erstmal in Hanoi. Und naja, jetzt haben natürlich die vietnamesischen Behörden aus dieser ersten Welle schon gelernt gehabt. Die erste Welle war aber relativ soft. Also da gab es keine riesengroßen Zahlen oder so. Naja, und dann ging es eigentlich relativ zack, zack. Also dann alle, die aus dem Ausland mit dem Flieger kommen, werden getestet, alle. Und kommen 14 Tage in Quarantäne. Es gibt hier im Norden, also bei Hanoi, in Zentralvietnam, bei Da Nang und hier im Süden in Saigon, gibt es Quarantänelager. Das sind dann entweder Unis, also Studentenwohnheime, die halt dafür genutzt werden, weil es gibt ja keine Uni momentan. Oder Militärlager, wo dann die Soldaten irgendwo im Dschungel schlafen, oder irgendwelche Lazarette wurden dann auch gebaut, ähnlich zu China. Innerhalb von ein paar Tagen haben die dann da so Dinge hochgezogen. Naja, und diese Lager sind natürlich voll. Ja, also da sind natürlich die Leute, die jetzt dann eben aus anderen Ländern kommen. Es war ja dann teilweise auch Korea, ging es ja dann auch los. Südkorea, die sind dann, oder chinesische Wanderarbeiter, die ja hier viel auch in Vietnam arbeiten, die mussten dann alle in Quarantäne. Also dadurch hat man natürlich dann schon eine gewisse Kontrolle über das Ganze. Und es wird auch viel getestet. Also ich glaube, das ist einfach auch ist ein Grund. Der vietnamesische Staat hat dann auch irgendwann gesagt, okay, diese ganzen Tests sind kostenfrei für alle. Das heißt, du kannst ins Krankenhaus gehen. Die Liste wurde dann auch veröffentlicht von den Krankenhäusern, wo man hingehen kann. Das sind ein paar. Und da kann man sich dann testen lassen. Also ich glaube, dass einfach diese relativ schnell durchgezogenen und relativ krassen Maßnahmen mit der Quarantäne und mit den Testungen. Ich meine, jetzt mittlerweile ist es auch so, vielleicht zur aktuellen Situation. Es kam ja dann die zweite Welle, eben durch Europa. Und jetzt gibt es aber seit einer Woche wieder gar keine Fälle mehr. Jetzt seit heute werden die Maßnahmen wieder aufgelockert. Also es waren ja auch alle Restaurants zu, alle Bars, Karaoke, alles zu. Und das wollen sie ab heute jetzt so sukzessive, peu à peu, wollen sie das wieder lockern. Und ist natürlich auch so, du hast hier sogenannte Compounds, wo dann meistens Expats leben und Vietnamesen so aus der Mittelschicht. Ja, also wo dann alles dabei ist, da hast du dein Fitnessstudio, dein Pool, dein Spielplatz für die Kinder, da hast du dann Supermarkt und so. Und da ist natürlich alles dicht. Also du lebst da letzten Endes, aber Spielplatz, Pool, Gym, Café ist alles dicht. Also da geht jetzt momentan auch nichts. Also und wenn jetzt zum Beispiel in so einem Compound, also in so einem Tower, jemand positiv getestet wird, ja, dann wird einfach mal der ganze Tower abgeschlossen. Also dann ist einfach mal der ganze Compound für 14 Tage in Quarantäne. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in Deutschland so machen könnte. Hier kann man es machen, aber die Zahlen geben den Maßnahmen recht.
Also wahrscheinlich eine Mischung aus irgendwie großflächige Tests und harte Lockdown-Maßnahmen, sobald irgendwas auftaucht.
Ja.
Ja, spannend. Ich hatte noch mal eine Frage. Du bist ja ursprünglich ähnlich, also genau wie ich, ein Nürnberger. Und hast ja auch in Nürnberg auch unterrichtet. Gibt es so also kulturelle Unterschiede, auch wenn du jetzt an einer deutschen Schule quasi im Ausland arbeitest? Genau, aber gibt's trotzdem so Unterschiede in der Kultur, weil ihr quasi in Vietnam seid und im Verhältnis zum Deutschen, wie du Deutschland unterrichtet hast, gibt es da Sachen, die Einfluss, also aus Vietnam Einfluss auf deinen Unterricht haben, die sich bemerkbar machen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, wir richten uns nach den deutschen Lehrplänen, also nach dem Bundesland Thüringen. Das wurde irgendwann von der KMK, also von der Kultusministerkonferenz, wurde das irgendwann so beschlossen. dass alle Schulen entweder sich nach dem bayerischen oder nach dem Thüringer Lehrplan zu richten haben. Dann erstellt man an einer deutschen Auslandsschule, muss man dann sozusagen seine internen Schulcurricula erstellen, die sich natürlich an dem Thüringer Lehrplan orientieren, aber man hat natürlich dann eben die hiesig-spezifischen Begebenheiten da versucht irgendwie zu berücksichtigen. Jetzt bei uns, also unser Schulprofil liegt ja zum Beispiel auch auf den Naturwissenschaften, weil das eben halt hier in Vietnam ein großes Ding ist, also Naturwissenschaften, Mathematik, da wird viel Wert drauf gelegt. Also von dem her hat es schon mal Einfluss auf unser, auf unseren Fokus, also auf unsere Hauptfächer sozusagen. Wir unterrichten auch die naturwissenschaftlichen Fächer schon ab Klasse 5, ja, was ja mit diesen MINT-Fächern ja in Deutschland teilweise erst ab der 6 oder 7 erst passiert. Und dann ist es ja auch so eine Kombination und nicht die reinen Fächer, jetzt Physik, Bio und Chemie. Naja, und was natürlich auch einen großen Einfluss hat, ist, wir haben ganz viele Deutschlerner. Also wir haben ganz viele Leute, die natürlich bei uns Deutsch lernen. Also die kommen zu uns an die Schule und wollen dann eben Deutsch lernen, wollen deutsche Bildung und wollen dann natürlich nach Deutschland und dort dann studieren. Und ich denke, dass der größte Einflussfaktor ist auf das, was wir tun. Also sprich Deutsch im Fachunterricht, sprachsensibler Unterricht. Wir arbeiten mit ganz vielen Sprachlern-Apps. Ja, also das ist gar nicht mehr wegzudenken. Also LinguaScope, Quizlet und diese ganzen Sachen. Also das ist, oder jetzt Google Suite for Education. Also das sind alles Dinge, mit denen wir täglich arbeiten. Und DFU ist bei uns Alltag. Also jeder Unterricht ist bei uns Deutsch im Fachunterricht und sprachsensibel. Und dazu haben wir natürlich auch viele, viele Fortbildungen und Workshops. Und das ist auch hier im Sprengel, also hier in Südostasien, ist das auch ein großes Thema, weil natürlich die ganzen deutschen Schulen mehr oder weniger in dieser Situation sind, dass Leute sozusagen kommen und die deutsche Sprache lernen wollen und dann eben an unserem Seiteneinsteigerprogramm teilnehmen. Das heißt, wir verstehen auch den Begriff der Inklusion, verstehen wir natürlich auch sprachlich, also im sprachlichen Bereich, jetzt nicht nur auf Lernbereiche gesehen. Und wir haben dann unsere Deutsch als Fremdsprachgruppen und wir haben dann unsere Deutsch als Muttersprachgruppen und wir versuchen dann sozusagen innerhalb von 3 Jahren, versuchen wir dann sozusagen die Schüler, die Deutsch lernen, bei uns in den normalen Muttersprachunterricht zu integrieren. Das heißt, wir haben dann eigentlich fast alle Fächer immer doppelt. Also das heißt, wir haben dann zum Beispiel Mathematik, ich bin auch Mathematiklehrer, haben wir jetzt in der 6. Klasse die Muttersprachgruppe und die Deutsch als Fremdsprachgruppe. Wir arbeiten parallel, wobei natürlich in dieser DAF-Gruppe, also in der Fremdsprachgruppe, natürlich verstärkt noch Wert gelegt wird auf eben sprachsensibler Unterricht, auf Wortschatzvermittlung, also ganz großes Thema. Ne? Ich meine, der Wortschatz fehlt natürlich. Das geht los bei ganz einfachen Operatoren bis hin dann zu den Fachwörtern. Ja, also das hat auf jeden Fall definitiv großen Einfluss auf unseren Lernplan und auf unseren Alltag auch. Ja.
Wenn man von dem Begriff der Schulfamilie jetzt ausgeht, werden es zum einen natürlich dann Deutsche in Vietnam, die an eurer Schule sind. Also wahrscheinlich Kinder von Leuten, die dort arbeiten oder Diplomaten oder sowas. Und das andere wären also Leute, Locals, die quasi die deutsche Sprache lernen wollen und deswegen auf der deutschen Schule sind.
Ja, genau. Also Diplomaten haben wir auch. Also wir haben ja das Generalkonsulat bei uns in Saigon und die Botschaft ist ja in Hanoi. Das heißt, wir haben da natürlich Leute vom Generalkonsulat, also Eltern, die ihre Kinder bei uns auf die Schule schicken. Ja, wir haben Leute aus der Wirtschaft, die ihre Kinder hierher schicken. Wir haben ganz viele Vietnamesen, ja, also die natürlich die deutsche Bildung genießen wollen oder beziehungsweise dann wollen, dass ihre Kinder die deutsche Bildung genießt. Also Vietnamesen haben ein sehr, grundsätzlich ein sehr positives Bild von Deutschland und von überhaupt, also von der Wirtschaft und vom Bildungswesen und überhaupt. Also Deutschland wird hier sehr positiv gesehen, was natürlich auch positiv ist für uns. Ja. Und wir haben aber natürlich auch noch andere Nationalitäten. Also wir haben dann Koreaner, wir haben Spanier, also wir haben so aus Europa haben wir einige, und dann eben halt einige Koreaner. Ja, also es ist ein bunter Mix. Also es ist wirklich eine internationale Begegnungsschule. Also wir verstehen uns auch als Begegnungsschule.
Ja, danke, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast, quasi in der, auf die virtuelle Schule, auf virtuellen Schulbesuch bei euch.
Ja, gerne.
Total spannend. Ich hätte noch eine letzte Frage. Gibt es was du die letzten Wochen durch die ganzen Schulschließungen und durch Corona gelernt hast für dich, also entweder als also privat oder vielleicht auch als Lehrer?
Also natürlich als Lehrer habe ich natürlich, obwohl wir mit der Digitalisierung schon ziemlich gut dabei waren, habe ich da natürlich noch sehr, sehr, sehr viel dazugelernt. Also gerade so diese Alltagskniffe. Was können die Tools eigentlich wirklich? Also da geht man wirklich dann mal auf den Grund. Jetzt zum Beispiel, praktisches Beispiel ist Google Classroom. Das haben wir davor auch schon verwendet. Aber jetzt verwendet man das wirklich zu 100% so, wie es wirklich, also die Auslastung ist 100%. Jetzt auch mit Meet und Zoom, was können diese Tools eigentlich? Ja, also das ist schon interessant. Es ist natürlich ganz intensive Elternarbeit gefragt, klar. Da muss man natürlich auch gucken, dass man da viel Transparenz ermöglicht. Ja, und gerade als Klassenlehrer ist man da halt auch gefragt, mit den Eltern und natürlich mit den Schülern auch zu kommunizieren, aber gerade mit den Eltern, weil die ja natürlich mitziehen müssen. Ne? Also das ist für die ja auch nicht einfach. Die müssen da ja auch erstmal reinwachsen in dieses Ganze. Die Situation zu Hause ist dann auch nicht einfach. Naja, für mich privat würde ich jetzt sagen, es ist teilweise natürlich war und ist die Situation surreal. Ja, also gerade was ich vorhin schon so skizziert habe, so dieser Change, so, ne? Also hier geht's los, hier so China, Vietnam. Und in Deutschland, wir lächeln das alle so ein bisschen und dann auf einmal geht's dann in Deutschland rund und hier ist es relativ ruhig und natürlich ist es dann im Kopf auch so, also für mich jetzt nicht. Ich meine, ich bin jetzt hier verheiratet und habe zwei Kinder, also ich bin hier, glaube ich, relativ gefestigt und hab mein soziales Umfeld. Das haben aber viele Kolleginnen und Kollegen so nicht. Mhm. Ja, also die kommen alleine hierher und wollen halt für 2 Jahre hier unterrichten. Und wenn dann alles zu ist, dann ist das natürlich, da bleibt dann halt nur noch die Schule übrig. Und da muss man sich dann als Schule halt auch überlegen, wie macht man das? Also was bietet man an? Also wir haben zum Beispiel auch gesagt, dass wir nicht verpflichtend Homeoffice machen, weil wir halt wussten, dass viele Leute halt die Schule als Anlaufpunkt brauchen, als Basis, als Kommunikationsebene. Ne? Also das war uns schon auch wichtig und das war dann eher freiwillig. Also die von zu Hause arbeiten wollen, können das tun. Da habe ich für mich auch rausgefunden, ich arbeite lieber in der Schule. Mhm. Also gut, auch mit Kindern und Familie. Also
bist du gerade in der Schule oder zu Hause?
Nee, jetzt gerade bin ich zu Hause. Ja. Jetzt bin ich zu Hause. Weil sonst würde wahrscheinlich hier auch, was weiß ich, alle 10, 15 Minuten mal die Tür aufgehen, weil ich bin ja auch zuständig für die Sekundarstufe und eins und da kommen dann öfter mal Leute und sagen halt mal Hallo und man quatscht halt mal oder man hat Fragen und ich wollte jetzt nicht an meine Tür hängen, bitte leise Interview oder sowas. deswegen bin ich jetzt einfach zu Hause, weil hier habe ich meine Ruhe. Ja, super. Weil meine Frau und meine Kinder vielleicht noch, ich habe ja von diesem Lockdown, von diesen Compounds vorhin schon gesprochen, also die sind, als das sozusagen uns gedroht hat, sind die zur Schwiegermutter gezogen.
Ja. Und du bist quasi mit deiner Familie jetzt bei deinen Schwiegereltern, oder?
Nee, also ich bin nach wie vor hier in diesem Compound, wo wir wohnen. Bin hier noch halt
alleine, okay.
Richtig, und halte die Stellung. Und ja, ich bin hier natürlich die ganze Zeit am Hin- und Herpendeln, also zwischen hier, wo wir eigentlich wohnen, zwischen Schwiegermutter und zwischen Schule letzten Endes.
Ist das, weil, also hast du da lange Pendelstrecke, oder?
Nee, das ist Gott sei Dank alles. Also Saigon ist in Districts unterteilt, und das ist District 2, und das ist Gott sei Dank alles in, Gott sei Dank, also wirklich alles in einem District, sonst wäre das nicht machbar, weil man hier in Saigon teilweise von, wenn man von A nach B will, und es ist gerade Verkehr, dann braucht man da 1-2 Stunden, und das wäre zu krass.
Okay, aber dann läuft das irgendwie.
Ja, und es ist ja jetzt auch absehbar. Also wir bereiten uns jetzt auch darauf vor, dass jetzt, wir hoffen mal, so in 2 Wochen ungefähr, sollen ja die Schulen angeblich laut vietnamesischer Behörden wieder sukzessive geöffnet werden. Also momentaner Stand, aber gut, das geht jetzt seit Februar letzten Endes immer so. Man weiß es nicht genau, gerade momentan. Es gibt jetzt seit einer Woche keine neuen Fälle mehr. Und das wird abhängig gemacht von den Zahlen. Also wenn da jetzt wieder Zahlen kommen sollten bis zum 4. Mai, dann weiß ich nicht. Aber jetzt gerade stellen wir uns mal wieder darauf ein, dass die Schulen dann wieder geöffnet werden, Maßnahmen ergreifen, Elternbriefe schreiben, vorbereiten, planen.
Ja, aber es ist echt spannend, den Vergleich zu sehen. Also in Deutschland ist das ja von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich, wann die Schulen wieder aufmachen. Bayern, wo ich eigentlich, also München, meine Base habe, da ist es, dauert es ein bisschen länger. Das sind die ein bisschen strenger. Und andere Bundesländer wie NRW, die haben relativ früh die Schulen, also machen, glaube ich, jetzt, ich glaube, die sind jetzt seit Montag wieder offen. Und dann aber auch gestaffelt, je nachdem Prüfungen, also Prüflinge quasi eher, normaler Unterricht später, hat auch die frühen Klassen irgendwie erst relativ spät, und die Leute, die Prüfungen abzulegen haben, oder ältere Schüler, die vielleicht Abstandsregelungen eher wahren können, eher früher. Aber es ist, also wirklich, wie du gesagt hast, total surreal. Und am Schluss bin ich wirklich gespannt, wie wir also weltweit, natürlich international, aus dieser ganzen Krise wieder rauskommen. Und das macht natürlich Hoffnung bei euch, dass ihr da so wenig Fälle habt.
Ja, es ist, also genau wie du sagst, es ist ja jetzt nicht irgendwie auf ein paar Länder irgendwie beschränkt, ne, so wie es am Anfang vielleicht war, sondern es stellt sich heraus, es ist ja wirklich ein globales Phänomen, das wirklich, also ich glaube, so gut wie alle Länder jetzt mittlerweile erreicht hat. Und also das ist ja, das heißt, da müssen alle mehr oder weniger an einem Strang ziehen, weil sonst funktioniert es nicht. Also wenn da jetzt jeder so sein Ding macht und sagt, boah, was weiß ich, welches Land first, ne, dann kann das natürlich in die Hose gehen. Also ich bin froh hier in Vietnam, dass das so easy ist. Also ich habe in letzter Zeit mir auch einige Dokumentationen angeguckt, wie das in Europa abläuft. Ja, das ist schon krass. Also das ist schon, ja, das ist schon.
Bilder aus Italien oder auch aus New York, das bekommt man echt Angst.
Ja.
Vielleicht, ein schwerer Ausstieg aus dem Gespräch, weil es so negativ ist. Hier bei mir ist gerade Frühstückszeit angesagt, bei mir ist jetzt 8:15. Ich wünsche dir ein gutes Mittagessen, oder? Bei dir ist Mittag.
Ja, genau. Jetzt gibt's gleich Mittag, genau. Ja.
Sehr schön. Aber dann danke ich dir für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und den Einblick in deine Schule, in euer Land und in deinen Alltag. Und wünsche dir, das kann man ja jetzt wirklich, also auch mit Recht sagen, dass ihr gesund bleibt, alle als Familie.
Ja, vielen Dank. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank auch für die Einladung, also für das interessante Gespräch, auch das Ganze vielleicht auch mal teilen zu können und auch mal Brücken zu schlagen, wie ist das überhaupt so, ne? Und wünsche dir natürlich auch, also jetzt gerade in Deutschland ist die Situation ja noch einiges prekärer als jetzt hier, bleibt gesund, immer schön die Hände waschen.
Absolut.
Ja. Und ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Mir hat Spaß gemacht.
Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.